Grandios wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Genießen Sie Ihren Podcast mit Tiefgang.
3, 2, 1.
Liebe Grandios-Freunde, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Tobias Leminski. Ich darf Sie heute aus Heidelberg begrüßen. Unser Thema heute ist der Mensch, Wert und Würde des Menschen. Heute wird es sportlich, wie Sie sehen können. Wir sind zu Besuch bei einer Modellathletin, bei einer Dame, die aktuell eine der weltbesten Boxerinnen ihrer Gewichtsklasse ist. Wir sind zu Gast bei Leonie Müller. Danke, dass wir hier bei dir sein dürfen. Sie kämpft in einer Gewichtsklasse, in der Sie mich so schnell nicht sehen werden. Sie kämpft im Weltergewicht. Das ist eine Gewichtsklasse, wo die Damen zwischen 64 und 69 Kilo wiegen.
66.
66, dankeschön. Eine Frau mit zwei, oder besser gesagt, klaren Tattoos. Sie hat auf ihren Unterarmen Jesus und Christ stehen. Und ganz im Sinne des alten Lateiners, Mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Leonies biblischer Leitspruch ist, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Korinther 12, 9. Und das von einer Boxerin, der man ehrlich gesagt eher ansieht, Kraft und Stärke und Selbstbewusstsein, alles andere also als Schwäche. Liebe Leonie, danke, dass wir hier bei dir sein dürfen. Danke, dass du uns in deinem Trainingsplan, der ja doch sehr dicht ist, als Bundesathletin, danke, dass du Zeit hast für Grandios.
Danke, dass ihr hier seid und danke, dass ich mitmachen darf.
Wir sind hier in Heidelberg in deinem Trainingsstützpunkt. Das ist der Bundesstützpunkt, Olympiastützpunkt. Und wenn ich mich hier so umschaue, das Mekka des Boxens, wenn man das hier so anschaut. Also ich habe eine solche Sporthalle noch nicht gesehen. Ist das schon das Maß aller Dinge hier?
Ich muss sagen, ja. Also das ist schon hier. Wir haben hier die größte und modernste, glaube ich, auch Sporthalle in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Und die ist neu gebaut worden durch die Trainer, die hier früher Erfolge gebracht haben, Trainer und Athleten. Und genau, ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin zwar nicht so oft hier, da wir sehr viel unterwegs sind, aber wenn ich hier bin, gibt es auf jeden Fall genug zu tun.
Wie kommt eine so junge Frau wie du oder eine junge Frau an sich wie du zum Boxen? Wenn man deine bisherige Vita so anschaut, Waldorfschülerin, das klingt jetzt nicht für Raufen auf dem Spielplatz, da steht das nicht zwingend für einen Leistungsgedanken auch. Und jetzt bist du Leistungsathletin und boxst.
Ja.
Wie kommt das dazu? Warum das Boxen?
Ja, also ich war schon immer sportlich, muss ich sagen. Schon wirklich von klein auf, bestimmt von 2, 3 Jahren mit Gymnastik, Turnen. Ich habe so viele Sportarten ausprobiert. Mein Problem war irgendwie immer, ich konnte keine Sportart machen, ohne dass ich darin erfolgreich werden wollte, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie dann den Sinn so nicht dahinter gesehen habe, einfach so Sport zu machen, um Spaß zu haben, sondern ich wollte wirklich auch so irgendwas damit erreichen. Und schon als Kind habe ich irgendwie dann schon so von Olympia geträumt und ja, habe dann damals die Sängerin Pink mir angeguckt auf so einem Musikvideo. Die hat da Bandagen gebunden und in die Luft gekickt zwar und Liegestütze gemacht. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich will das auch machen. Meine Mutter dachte halt jetzt nicht, dass Kickboxen ist, sondern Boxen. Hat dann gesagt, okay, können wir dich im Verein anmelden, guckst dir mal an. Und dann bin ich da geblieben. Genau.
Also nochmal eine Kickboxen, Boxen, das ist ja doch, da muss man fit sein.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin dann im Boxen geblieben. Also Kickboxen habe ich nie gemacht, weil meine Mutter hat das in dem Video, glaube ich, falsch erkannt. Gott sei Dank.
Du bist als Sportlerin ein Vorbild. Was denkst du darüber, was, wenn junge Menschen dich als Idol sehen? Wie gehst du damit um? Ich darf mal an dieser Stelle auch den Bürgermeister deiner Geburtsstadt Esslingen zitieren. Der hat mal gesagt, Leonie ist für viele Mädchen ein Vorbild. Sie besticht nicht nur im Ring, sondern auch durch ihre schulischen Leistungen und ihr soziales Engagement. Was hat er damit gemeint? Und ehrlich gesagt, wenn ein Bürgermeister mich loben würde, dann wüsste ich, ich habe nicht viel falsch gemacht.
Ja, die Stadt Esslingen, muss ich sagen, hat mich immer sehr unterstützt. Und wir waren öfters bei dem Bürgermeister auch damals, um verschiedene Ehrungen und so weiter auch zu bekommen. Und in der Schule war es halt so, also ich war sehr, sehr viel weg. Ich hatte sehr viele Fehltage in der Schule, habe es aber irgendwie trotzdem immer hingekriegt, jetzt keine Klasse zu wiederholen, sondern einfach das wirklich auch durchzuziehen und da trotzdem auch weiterzumachen und meine Arbeiten zu schreiben und das Jahr immer zu schaffen. Ich glaube, das hat er so ein bisschen damit gemeint, weil wenn man so viel unterwegs ist, ist es natürlich nicht so leicht. Genau, und ansonsten vorbildmäßig weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was er da gemeint hat. Ich bin da auch so ein bisschen bescheiden. Ich weiß, dass viele jüngere Mädchen immer so auch auf mich aufgeschaut haben oder auch jetzt noch auf mich aufschauen, auch bei mir im Verein. Und da oft, also höre ich auch immer öfter so, oh, ich will auch mal so werden wie Leonie. Ist natürlich irgendwo auch schön zu hören, ja. Ja, ich gebe mein Bestes, mich so auch von meiner besten Seite zu zeigen und den Mädchen auch was weiterzugeben, dass sie auch einfach nicht vielleicht gewisse Etappen im Leben überspringen können, die bei mir vielleicht schwerer waren, weil ich niemand hatte, der mir das so gesagt hat. Genau, ja.
Unser Thema heute ist der Mensch, Wert und Würde des Menschen. Was macht einen Menschen für dich wertvoll? Wann besitzt ein Mensch für dich Würde?
Mhm. Also ich finde erstmal, dass jeder Mensch Würde hat, weil Gott jeden Menschen einzigartig geschaffen hat. Und ich meine, wenn Gott diese Person geschaffen hat, dann ist es ja automatisch auch schon so, weil er sich so viel überlegt hat, weil jeder Mensch ist einfach anders. Und wie viel Liebe hat er eigentlich in einen reingelegt? Und deswegen finde ich, sollte man keinen Menschen eigentlich verurteilen oder über Menschen lachen oder Menschen über ihr Aussehen bestimmen oder was weiß ich, solche Sachen. Und ja, für mich ist es einfach auch wichtig, wie gesagt, Menschen nicht zu verurteilen. Das hat mir damals meine beste Freundin, die jetzt in Amerika ist, immer also so sehr gut beigebracht, weil sie es an mir auch, also sie hat mich nie verurteilt für nichts, was ich gemacht habe. Und ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ja, genau, natürlich auch so Sachen wie loyal gegeneinander, zueinander sein und nicht über andere herziehen. Ja, genau.
Von wem hast du diesen enormen Ehrgeiz und die Bereitschaft, dich eben so zu disziplinieren? Was treibt dich an?
Viele sagen ja immer so, ja, von meiner Mutter oder von meinem Vater oder dies oder von meinem Bruder. Bei mir ist es gar nicht so. Ich muss sagen, es gibt jetzt gar niemand, der mir das so gezeigt hat, dass ich so und so und so funktionieren muss. Meine Mutter ist auch gar nicht so, dass sie da so mir gesagt hat, ja, du musst so sein oder du musst da dich disziplinieren. Sie ist da eher auch so ein bisschen lockerer, muss ich sagen. Mein Vater ist klar so ein bisschen strenger, aber auch was Disziplin jetzt angeht, waren die nie irgendwie so, dass die mir das jetzt so in die Wiege gelegt haben. Das kam irgendwie so von mir selber. Also so von klein auf schon. Mir war das, ich habe mich immer selber schon so diszipliniert. Ich wollte mich immer selber so herausfordern. Und dadurch kam das eigentlich und ich habe mir das selber so erarbeitet. Das kommt jetzt gar nicht von irgendjemand, genau, der mir das jetzt so in die Wiege gelegt hat, sag ich jetzt mal.
Und was treibt dich an? Was, das heißt, du hast das so für dich selbst erarbeitet, aber dann muss es ja etwas geben, was dich antreibt, was dich dazu bewegt, morgens aufzustehen und wieder keine Schokolade essen und trainieren und trainieren. Und ich meine, beim Boxen steckt mir mal ein paar Schläge ein, da tun die Knochen vielleicht auch mal weh. Mhm. Was treibt dich da an, nochmal jeden Morgen zu sagen, und da bin ich wieder?
Also als Kind, halt, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und manchmal, wenn man so dann in dieses Training, Übertraining, Leistungssport kommt, muss man so sich immer wieder daran zurückerinnern und sagen, ey, ich habe doch eigentlich Spaß dabei. Deswegen heute natürlich das auch immer noch. Und jetzt aber inzwischen auch seit ein paar Jahren einfach auch, ja, so mein Glaube, das, was mir Gott so als Talent gegeben hat, das auch so zu nutzen und daraus auch so das Beste zu machen. Und natürlich auch der Spaß, meine eigene Motivation, ist auch irgendwo so mein Ziel zu erreichen, was ich mir so als kleines Kind so festgemacht habe. Und darauf will ich wirklich hinarbeiten, ja.
Wir kommen nachher nochmal drauf. Das große Ziel eines Sportlers ist, guess what, Olympia.
Ja, auf jeden Fall.
Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Deine Sparringpartner, was ich sehr interessant finde, ist, und da ist ja dann auch schon der Weg zu Olympia, auch hier in Heidelberg sind überwiegend Männer. Das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor. Warum sind das überwiegend Männer und warum gibt es keine Gegnerin?
Mhm. Also ich trainiere hauptsächlich mit Männern oder mit Jungs. Es ist relativ unterschiedlich. Oft jetzt auch zum Beispiel im Heimverein oder so geben die auch uns ab und zu mal Jüngere, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen 24 Jahren mit einem 17-Jährigen Sparring mache, also so im Wettkampf mich halt vorbereite und so weiter, dann weiß ich, dass er halt so von der Härte jetzt noch nicht so ausgereift ist, sag ich jetzt mal, wie so ein richtiger Mann in meinem Gewicht. Und wenn es dann ein Mann ist, achtet man auch öfters so drauf, dass es eine Gewichtsklasse unter einem ist, damit die Kraft nicht so stark ist. Und halt natürlich auch Männer, die müssen sich trotzdem auch beherrschen. Nicht, wenn eine Mädchen oder eine Frau sie dann trifft, dass sie dann ausrasten oder so. Aber da weiß man dann auch inzwischen, wer ist wie. Man hat natürlich beides schon erlebt. Aber durch dieses Training mit Männern oder mit Jungs wird man einfach besser, schneller, das Auge reagiert schneller, weil Männer einfach trotzdem eine andere Voraussetzung haben wie Frauen. Aber ich finde, Frauen können die Voraussetzung auch bekommen, wenn sie wirklich fleißig sind und da auch mit den Männern trainieren, können sie natürlich nah auch an die Spitze der Männer kommen, finde ich persönlich. Und hier in Deutschland ist halt nicht so leicht, jetzt mit Frauen zu trainieren, weil wir nicht so viele Frauen auf einem Niveau sind und natürlich auch nicht in einer Gewichtsklasse. Und wir haben vielleicht pro Gewichtsklasse maximal 4, 5, 6 Leute und auf dem Niveau vielleicht nur eine oder zwei. Und ja, aber es ist natürlich auch wichtig, dann vor dem Wettkampf mal mit internationalen Frauen dann zu trainieren, damit man halt trotzdem auch weiß, wo steht man jetzt, was die Frauenweltspitze angeht. Weil man sich ja am Schluss trotzdem mit Frauen misst im Wettkampf und nicht mit den Männern. Genau.
Mhm. Eine Frau, die sozusagen den Weg letztlich auch ein bisschen für andere geebnet hat in Deutschland, was das Frauenboxen angeht, war Regina Halmich in den 90er Jahren. Da war dann sozusagen Frauenboxen, ich will nicht sagen populär, aber ja, man hat sich's angeschaut. Ja. Aber trotzdem gibt es noch Männer, die sagen, das sei nichts für Frauen. Gibt es die noch? Mhm. Frage ich mal so rum. Und was antwortest du diesen Männern? Links, rechts, zack, eine rein? Oder?
Nee, also das ist keine gute Idee, weil Männer sind trotzdem stärker als Frauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach so, Gott hat das so gemacht. Männer sind das Haupt und wir Frauen sind einfach schwächer, das ist so. Also da muss man auch gar nicht drum herum reden. Aber klar, für mich ist Boxen auch irgendwo ein Männersport, aber das heißt nicht, dass Frauen das nicht auch machen können. Und wir Frauen haben in der letzten Zeit, gerade in den letzten 4, 5 Jahren wirklich kommen den Männern immer näher, was Boxen angeht. Ich höre auch sehr oft, dass wenn man Videos von mir sieht, hey, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Oder hey, ich dachte, das wäre ein Mann. Und das ist für mich ein Kompliment, solange es nur boxerisch ist. Und mein optisches will ich natürlich, ich will trotzdem aussehen wie eine Frau. Und ja, aber ich finde das gar nicht schlimm. Also die Männer müssen, also ich kann sie irgendwo verstehen, vielleicht finden sie das nicht gut, weil Frauen sich schlagen und Frauen sollen vielleicht mehr so dieses Weibliche sein, hübsch aussehen und so weiter und so fort. Aber ich bin auch irgendwo ein Mensch und ich kann auch boxen. Und ich möchte auch zeigen, dass Frauen auch da stark sein können und genauso gut auch wie Männer boxen können. Also, ja.
Vielleicht ist es an dieser Stelle des Interviews auch mal Zeit, mit einem Klischee, mit einem Vorurteil aufzuräumen. Boxen sei prügeln, kämpfen, schlagen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir in so einer Halle hier sitzen und nicht in diesem typischen Dunkelkammer, schmuddelig, alt und... Boxen hat viel mit Strategie zu tun. Boxen ist Athletik, hat mit dem Kopf zu tun. Räum doch mal auf mit diesen, mit diesen Klischees, mit diesen Vorurteilen. Was ist Boxen für dich?
Also Boxen ist für mich sehr viel Koordination musst du haben. Du musst eine sehr starke Psyche haben. Viele sagen immer, ja, du brauchst nur die Ausdauer und dann gehst du rein. Aber wenn dein Kopf nicht stimmt, dann kannst du die Ausdauer haben, aber Leute wirklich, wo der Kopf stimmt, du wirst automatisch auch die Ausdauer dadurch haben, weil dein Kopf ist richtig. Aber wenn der Kopf nicht stimmt und du die Ausdauer hast, dann wirst du das gar nicht abliefern können. Und es ist so viel technische, also so viele technische Dinge, so kleine, feine Sachen, die du verändern kannst. 1 Millimeter mehr nach da, damit der Schlag vorbeigeht. Den Schlag mehr in die Richtung verlagern, damit du die Person triffst. Aber wenn sie nicht verlagert, dich sozusagen nicht trifft. Es sind so viele technische, feine Dinge. Wenn man sich mal so ein Boxtraining jetzt zum Beispiel hier bei uns anschauen würde, wir trainieren hier in diesen, also hier sind 5 Ringe und dann trainieren wir hier in diesen Ringen und die Trainer geben zum Beispiel Aufgaben. dann was das alles bedeutet, so verschiedene Partnerübungen, wirklich die kleinsten Sachen irgendwie, die man verändern muss, nur damit nachher vielleicht man einen Kampf umdrehen kann. Man denkt das gar nicht. Aber deswegen ist Boxen auf gar keinen Fall nur einfach schlagen. Klar habe ich auch schon Kämpfe gemacht, wo man dann wirklich einfach nur sich hinstellt und irgendwie versucht, noch irgendwas zu retten. Aber sogar, was ich interessant finde oder was mein einer Trainer auch immer sagt, mein Trainer von zu Hause in meinem Heimverein, sagt er immer zu mir, wenn du deinen Kopf verlierst und anfängst, einfach irgendwas zu machen, einfach nur zu prügeln zu wollen oder mit Gewalt reinzugehen, dann verlierst du dich. Und dann hast du... du hast nicht diese Ruhe, wirklich das abzuliefern, was wir gelernt haben, dieses Technische. Aber wenn du einen klaren Kopf hast und dieses Technische umsetzen kannst, dann gewinnst du diesen Kampf. Und nicht, wenn jetzt jemand zum Beispiel reinrennt. Ich bin zum Beispiel ein Konterboxer. Das bedeutet, ich liebe es, wenn Leute reinrennen oder ich provoziere es, dann Leute reinrennen, dann mach ich einen Sidestep, dann fallen die in die Seile. Das ist für mich, ich liebe das. Ich finde das richtig schön. Das ist für mich schönes, anschauliches Boxen auch. Ja, genau, deswegen, also ist es nicht nur eine Schlägerei. Klar, kann auch mal vorkommen, so ist es nicht. Und es kommt auch auf den Boxertyp drauf an. Ich bin jetzt eh nicht so der Typ dafür, weil ich sehr, sehr groß bin, auch für meine Gewichtsklasse. Und eher so Langbox und von außen. Aber ja, für mich ist es nicht auf jeden Fall nicht nur prügeln, da gehört so, so viel mehr dazu. Ja.
Also eigentlich ein, ich würde mal sagen,
ein vielseitiger Sport.
Ein vielseitiger Sport.
Auf jeden Fall, ja.
Deutlich athletischer als Schach, aber doch irgendwo hat das was damit zu tun.
Ja. Die Taktik muss auch stimmen. Ja. Also ich merke das. Wir besprechen auch immer, bevor wir kämpfen, die Taktik. Wir gucken uns Videos von den Gegnern an oder unseren Trainer. Die sagen uns so und so. Manchmal kommen auch die Gegner dann aber auch anders rein. Und dann läuft die erste Runde nicht so, wie man abgesprochen hat. Da musst du funktionieren. Du musst deine Trainer in einer lauten Halle rausfiltern können. Was sagt er dir? Du musst auch ein gutes Verhältnis haben zu deinem Trainer, dass du ihm vertraust, dass er dir jetzt auch das sagt, was du, also das Richtige sagt, dass du das umsetzen kannst. Oder wenn die Taktik nicht aufgeht, dass wenn du dann eine Minute da bist und sitzt in der Ringecke und die geben dir eine neue Taktik, dass du das auch wieder schaffst aufzunehmen und dann komplett deine Taktik umzustellen. Also das ist... ja, das ist nicht so einfach, aber ein guter Boxer oder eine gute Boxerin sollte auf jeden Fall in der Lage sein, das so umzusetzen. Manchmal leichter, manchmal, also manchmal schwerer. Es kommt drauf an.
Also zusammengefasst, wer clever boxt und sozusagen sich selbst nicht verliert,
ja,
sich selbst und Aggressivität nicht rauslässt,
ja,
der hat gute Chancen, ja, nicht getroffen zu werden. Und dann sind wir bei dem nächsten Thema, was natürlich viele immer sagen. Ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern sagen würde, geh mal in den Boxring. Das ist ja doch auch ein gefährlicher Sport. Also ein falscher Treffer und zack. Widerspricht das nicht, zum Beispiel, du hast eben angesprochen worden, deine Beziehung auch zu Gott. Widerspricht das nicht diesem Menschenbild im Christlichen oder diesem einfacher formuliert, liebe den Nächsten wie dich selbst? Ich prügel mir nicht ins Gesicht. Insofern, warum soll ich es dem anderen machen?
Ja.
Aber jetzt haben wir es gerade ein bisschen gelernt. Mhm. Wie differenzierst du das im Ring? Mhm. Ja, und wie geht man damit um, dass das so gefährlich ist auch?
Ja.
Also so ein Schlag an die Stirn hinterlässt ja auch Spuren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon erlebt, dass ich einen Schlag bekommen habe und dann war mal kurz Licht aus. Dann musst du halt irgendwie versuchen, so weiter zu funktionieren. Oder du siehst mal kurz Sterne oder bist so ein bisschen angenockt. Das passiert mir auch oder ist mir auch schon passiert. So ist es nicht. Es ist auch natürlich nicht so ungefährlich. Jeder, der in den Ring steigt, ist sich das aber auch irgendwo bewusst. Du triffst da eine Entscheidung und die Entscheidung habe ich für mich getroffen, das zu tun. Und was das mit dem Glauben angeht, ja, das habe ich auch schon öfter gehört, dass dann Leute sagen, ja, wie kannst du gläubig sein, aber dann so einen Sport machen. Aber ich habe das in meinem Herzen, also ich habe Gott in meinem Herzen und ich habe diese Ruhe und ich habe auch Frieden in meinem Herzen. Ich habe keinen Hass gegen die Menschen, gegen die, wo ich in den Ring steige und boxe. Und für mich ist das der Sport, das Talent, was Gott mir gegeben hat und was ich versuche umzusetzen und irgendwo auch so ein Licht zu sein für Gott, dass ich den Menschen zeige, ich kämpfe zusammen mit ihm da auch in dem Ring. Und für mich ist es so, ich habe in meinem Herzen, wie gesagt, keinen Hass und ich tue das nicht nach draußen transportieren oder so zeigen, dass ich jetzt diese Person hasse und habe ich auch in mir nicht. Und dadurch, dass ich es nicht in mir habe, finde ich nicht, dass ich was Schlechtes mache damit oder dass es nichts mit der Nächstenliebe oder sonst was zu tun hat, weil, wie gesagt, mein Herz ist da frei von Hass. Und das alles andere ist der Sport.
Ich frage mal andersrum. Hilft dir vielleicht sogar Gott, genau diesen Punkt, dich selbst zu lieben, wie den anderen, dich da nicht zu verlieren?
Ja, auf jeden Fall. Also seitdem ich wirklich so mich mehr mit dem Thema beschäftige oder seitdem ich wirklich so sagen kann, ich bin so ein Kind Gottes, bin ich viel ruhiger geworden. Früher war ich gar nicht so, früher war ich auch viel aggressiver, habe mich immer eingemischt in irgendwelche Sachen und so weiter. Und jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen so für mich irgendwie so innerlich so einen Frieden und auch immer so eine Stimme, die so zu mir spricht und sagt, also Gottes Stimme, die zu mir spricht und sagt, Leonie, mach doch so nicht oder denk so nicht oder hier nicht. Und das gibt mir irgendwie so ein bisschen so diese Ruhe, die ich in mir habe. Und ich habe keine, also ich denke nicht darüber nach, irgendjemand wirklich bewusst jetzt weh zu tun oder sonst was. Wie gesagt, das ist für mich nur der Sport. Ich kann natürlich nicht für alle Athleten sprechen, weil ich weiß ja nicht, was bei denen im Kopf abgeht oder was sie erlebt haben in ihrer Vergangenheit oder was sie damit verarbeiten. Ist auch für jeden anders. Aber für mich persönlich ist auf jeden Fall, hat das nichts mit Hass zu tun, überhaupt gar nicht.
Wie blendet man das denn? Also wie machst du das jetzt mal? Nimm uns mal mit in den Ring. Und ich stelle mir das schwierig vor, wenn man in den Ring geht und Treffer setzen soll, muss, um zu gewinnen. Und dann geht man am Sonntag in die Kirche und singt Hey, Sanna, Hey, Sanna, Sanna, oh. Das ist so, für mich ist das ein Riesen-Clash irgendwo. Ja. Deswegen, du merkst schon, wie geht man damit um? Hat man da keine Angst, dass man dem anderen vielleicht sogar überspitzt formuliert, seine Würde beraubt, indem man ihn zu Boden ballert?
Also ich persönlich habe noch nicht so viele zum Boden gehauen, weil ich jetzt nicht irgendwie, also gerade im Amateurboxen geht man jetzt nicht unbedingt auf die K.O.-Quote, es sei denn, es muss irgendwie sein aus irgendeinem Grund, weil du den Kampf nicht mehr kriegst, dann gibst du natürlich alles, das irgendwie hinzukriegen. Ja. So. Also ich singe sogar vor dem Kampf, mache ich immer mein Worship und nicht nur in der Kirche, sondern eigentlich 24/7 läuft bei mir christliche Musik, auch vor dem Kampf, bevor ich reingehe, in der Erwärmung, im Training. Und das, damit habe ich jetzt gar kein Problem, weil ich, wie gesagt, mir ist es wichtig, diesen Sport zusammen mit Gott zu machen. Und nicht einzeln, weil einzeln geht es auf jeden Fall schief. Also das funktioniert nicht.
Ja. Ja. Lass uns in die nächste Thematik gehen. Du bist eine Einzelkämpfer. Boxen ist eine Einzelkämpfer. Man ist auf sich alleine gestellt in diesem Quadrat. Man hat zwar immer so einen Trainer, der da rein, du hast gerade schön beschrieben, man muss den raushören aus diesem Geräuschkulisse heraus. Und trotzdem bist du so ein bisschen auf dich alleine gestellt. Ich habe immer geliebt, Teamsport zu machen, war kein Einzel. Warum Einzelteam, warum hast du so einen Einzelsport für dich ausgesucht?
Ich bin ehrlich gesagt kein Teamsport-Fan. Weil ich möchte nicht, dass andere dafür verantwortlich sind, dass zum Beispiel wir jetzt verlieren oder ich muss gucken, okay, war die jetzt am Wochenende joggen, dass wir das gewinnen, sondern ich persönlich mag das, dass ich weiß, wenn das da und da nicht geklappt hat, dann weiß ich, dass dann mir lag. Klar, es kann auch an Umständen liegen, an verschiedenen Sachen, Kommunikationsfehler oder an bestimmten Trainern. Es gibt so viel Einfluss, ja. Aber am Ende des Tages komme ich zu mir zurück und sage, okay, Leonie, was hat nicht gestimmt? Warum konntest du das jetzt nicht so umsetzen? Und ich muss nicht irgendwie bei anderen nach Fehlern suchen. Und ich mag das irgendwie, also, weil ich so aus mir einfach das Beste rausholen kann dadurch, ja.
Ich habe es zu Beginn mal angesprochen, du kämpfst in einer Gewichtsklasse, in der man mich so schnell nicht sehen wird. Das ist das Weltergewicht. Welche Bedeutung hat das Gewicht und das Wiegen im Boxen? Und wie intensiv musst du dich bei deiner Ernährung damit beschäftigen? Ist das sowas, wo du sagst, Routine irgendwann? Also wir haben dich jetzt als sehr disziplinierte Frau kennengelernt. Wie diszipliniert muss man da vorgehen? Und musst du vor Wettkämpfen vielleicht sogar sagen, oh, da sind ein halber Kilo zu viel, den muss ich jetzt mal wegschwitzen? Da.
Ja, also ich habe es nicht so mit der Waage, muss ich jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen. Also ich freue mich auch schon, wenn ich die nie wieder benutzen muss. Und ich glaube, ich würde die sogar dann verbrennen. Also ich empfehle niemandem, eine Waage überhaupt nur zu Hause zu haben. Ich frage mich, für was, weil wenn das für mich optisch so passt, dann ist ja alles in Ordnung. Aber gut, im Boxen braucht man das. Deswegen muss ich mich auch ab und zu auf die Waage stellen. Im Trainingslager mal öfters, weil das von uns verlangt wird. Weil die Trainer und Betreuer oder Sportdirektor und so weiter auch natürlich wissen wollen, dann wie sieht's aus mit dem Gewicht und so weiter. Aber jetzt rein so, was, also ich persönlich kenne meinen Körper sehr, sehr gut. Ich weiß ganz genau, ich passe in diese Hose nicht rein oder ich, keine Ahnung, weiß dann, wie viel ich wiege. Ich habe ein sehr gutes Körpergefühl. Und ja, vor dem Wettkampf, ich fange meistens so 2 Wochen vor dem Wettkampf dann an, nochmal das Gewicht bisschen so mit den Kalorien nochmal runterzugehen, das Kaloriendefizit und dann noch abzunehmen, weil ich wiege natürlich keine 66 Kilo, das kann ich gar nicht wiegen in meiner Größe dauerhaft mit meinem Muskelanteil. Aber ja, ich habe dann so immer so 3 Kilo drüber, wiege so circa 69 Kilo und mache dann immer so 2 Kilo noch über Ernährung und dann meistens so das letzte Kilo dann einen Abend davor über Wasser schwitzen wir dann nochmal. Also wir kommen dann meistens so an der Trainingsstätte an, dann wird auf die Waage gegangen, dann steht da meistens so bei mir 67,12, irgendwie sowas. Und dann wird Schwitzanzug angezogen und dann fragt dann der Trainer, ja, was wiegst du? Dann sagst du ihm das und je nachdem gestaltet er dann das Abschwitzprogramm im Training so. Also es hat da nichts mehr damit zu tun, dass wir da irgendwie groß Technik machen. Das kommt dann alles noch vorm Kampf, dass man sich einstellt. Aber dass wir jetzt so, das ist wirklich nur, dass wir Wasser verlieren. Und dann, wenn das fertig ist und hoffentlich man weiß auch mit der Zeit ungefähr, wie viel man dann eine Einheit verliert. Dann gehen wir wieder auf die Waage und dann, was weiß ich, steht da dann zum Beispiel von mir aus 66,2. Dann weiß ich, kann ich noch 200 Milliliter trinken, weil ich 400 Gramm über Nacht verliere. Dann kommt die Auslosung, weiß ich, ob ich boxe, ob ich morgen auf die Waage muss. Und je nachdem gehe ich dann halt hungrig und durstig schlafen oder halt nicht. Genau, so sieht das aus.
Da muss man schon eine gewisse, also diesen Abschwitzanzug, den kannst du mir gerne mal leihen. Das mit dem Essen ist so eine Sache. Lass uns über ein eher Spaß beiseite. Lass uns über ein eher dunkles Kapitel in deinem Lebenslauf sprechen. Eine Zeit, in der es nicht leicht war, eben mit diesem ganzen Gewicht umzugehen. Aber auch hier bist du im Nachhinein ein Vorbild für viele, weil du sozusagen ja diese Klippe übersprungen oder überwunden hast. Dieses permanente Achtgeben auf das Gewicht, war das auch ein Grund, weshalb du dann in die Magersucht abgerutscht bist?
Auf jeden Fall auch. Nicht nur, da gab es auch andere Hintergründe. Aber natürlich auch, man bekommt als Kind ein ganz anderes also Körpergefühl durch dieses ständige, du musst auf die Waage, du musst auf die Waage, du musst so viel wiegen, du darfst nicht mehr dafür wiegen. 100 Gramm zu viel ist schon zu viel, 50 Gramm zu viel ist schon zu viel, 10 Gramm zu viel ist schon zu viel. Dein Kopf dreht sich die ganze Zeit um dieses Gewicht. Plus was noch dazu kommt, wenn du ein Kind bist und mit dem Sport anfängst, entwickelst du dich ja irgendwann zur Frau oder zum Mann. Und je nachdem, ob du damit umgehen kannst oder nicht. Und ich konnte es damals nicht. Ich habe es nicht geschafft und bin dann leider in eine Essstörung reingerutscht und dann auch in die Magersucht. Und irgendwann hatte das dann auch aber nichts mehr dann wirklich damit was zu tun, sondern da kamen dann noch mehrere Einflüsse, wie dass man einfach nicht mehr klar kam und dann auch irgendwann ging es gar nicht mehr darum, dass man jetzt dünner wird, sondern irgendwann war es dann wirklich an dem Punkt, dass man einfach nur verschwinden wollte und so dünn wurde. Man hatte gar keine, ich hatte keine Perspektive mehr, dass ich da jemals irgendwie rauskommen werde. Ich habe es einfach nur noch mir gedacht, ja, ich werde da eh nie wieder rauskommen und man kann auch dann einfach gar nichts mehr essen und irgendwann dann halt verschwinden.
Ein Teufelskreis. Einer, der in vielen Sportarten ein Problem ist, aber natürlich nicht nur dort. Also und das ist ja, oder Magersucht, Essstörung ist einer der tödlichsten psychischen Krankheiten der Gesellschaft. Und nach der Corona-Pandemie hat sich das natürlich auch nochmal, ist diese Anzahl der Menschen, die darunter leiden, gestiegen. Bist du damals, wie bist du damals umgegangen? Ich meine, du hast ja den Turnaround geschafft. Mhm. Wo hast du dir die Hilfe gesucht? Nimm uns da mal mit.
Also Hilfe gesucht habe ich mir eigentlich gar nicht, weil wenn man magersüchtig ist, muss man sich vorstellen, die Magersucht ist deine beste Freundin. Man schottet sich ab, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, weil du ja gerade angesprochen hast, auch mit der Corona-Zeit, dass wenn Menschen viel auch alleine sind, dass ja, dass man in sowas auch rutscht. Man schaut sich viel in Instagram an und die ganzen Models und hier und dies und das. Und ja, wie gesagt, Magersüchtige sind oft Einzelgänger irgendwo, denken die Menschen von außen. aber die beste Freundin ist die Magersucht. Du bist mit der Magersucht so befreundet. Und alles, was die Magersucht dir sagt, machst du, weil es deine beste Freundin ist, weil du von ihr sehr, sehr viel hältst. Genau, ich persönlich habe mir keine Hilfe gesucht, weil du selber merkst das gar nicht. Du guckst in den Spiegel, du siehst dich dick. Aber natürlich, mein Umfeld hat es gemerkt, so irgendwas stimmt nicht. Und meine Mutter hat dann irgendwann eingegriffen. Und sie hat eigentlich mich dann sozusagen dazu gebracht, mir dann Hilfe zu nehmen. Das war ein Muss, fertig. Also da gab es auch gar keine Widerrede. Weil sie konnte sich das einfach nicht mehr mit angucken. Genau.
Ich stelle mir das auch schwierig vor, weil du auch an Kraft verlierst. Also wenn du jetzt sagst, du warst da auch Athletin und alles, und warst du da schon in diesem Athletik, also Bundesathletin, oder warst du da schon so einem Kaderschmiede?
Ja.
Das muss ja dann auch irgendwo dazu geführt haben, dass du da deine Leistung gar nicht abrufen konntest.
Ja, also das hat bei mir, also es ist so richtig, ja, es hat so mit 15 angefangen, dann so mit 16, 17, 18, ja, ging so circa bis 18 Jahre. Und da war ich auch schon, ich war schon Vize-Europameisterin damals, ich war schon zweimal Deutsche Meisterin damals, also ich bin sogar mit der Magersucht nochmal Deutsche Meisterin geworden, sogar beste Kämpferin. Die Kraft verlierst du, aber mein Ehrgeiz ist so groß, und gerade Magersüchtige, also Mädchen oder auch Frauen, Männer gibt es ja auch, Jungs, haben einen sehr, sehr hohen Ehrgeiz. Alleine auch ein sehr gutes Durchhaltevermögen. Alleine, dass die es schaffen, so wenig zu essen, sich da so zu disziplinieren. Ich habe Listen geschrieben über Kalorien. Ich wusste ganz genau, wenn ich das esse, da muss ich so trainieren. Wenn ich das esse, da mache ich so. Und die Magersucht hat irgendwie auch mich motiviert zu trainieren, weil ich ja immer noch dünner werden wollte. Und dann mehr Kalorien verbrennen wollte, und dadurch habe ich natürlich immer härter und noch mehr trainiert, und dadurch wurde ich ja trotzdem irgendwo auch besser, habe aber natürlich auch an Kraft verloren. 2017 ist dann auch leider dazu gekommen, dass ich dann bei einer deutschen Meisterschaft nach dem Finale, dass ich dann auch verloren hatte, umgekippt bin, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Ja,
ja, oft braucht es ja so einen Donnerschlag,
ja.
Um der vielleicht aufzuwachen. Vielleicht war das der Wink von oben, so ein Mädchen ist es gut, den braucht es vielleicht manchmal.
Ich wollte es halt auch nicht anders verstehen wahrscheinlich. Also ich habe mich da abgeackert, bis es geht nicht mehr, bis es halt wirklich einfach nicht mehr ging. Und der Körper reagiert ja auch. Also du bildest zum Beispiel Wollhaar am ganzen Körper, also dein Körper bildet das, dass du geschützt wirst. Das ist so krass, wie Gott das so gemacht hat, aber es ist unglaublich, wenn du zu dünn wirst, dass dann wirklich dein Körper Wollhaar bildet, damit du einfach diese Wärme, also dass dein Körper diese Wärme bekommt, brüchige Fingernägel, es ist unglaublich, also dein Körper, das zehrt schon ziemlich daran, ja.
Also man spürt, das geht dir nah. Wie gehst du mit dem Thema heute um? Du hast ja mit Hilfe deiner Mutter das dann auch irgendwie, oder andere Hilfe, das geschafft. Wie gehst du damit heute um? Erlebst du auch mal einen Rückschlag, wo du sagst, hoppla, den kenne ich, den Rhythmus? Und gibt es Phasen, in denen du noch kämpfen musst?
Also ich muss sagen, von der Magersucht bin ich 100% geheilt. Ich habe für mich irgendwie auch so die Bestätigung bekommen durch meinen Gewichtsklassenwechsel, weil ich habe früher 69 Kilo geboxt. In den letzten Jahren und jetzt vor 1,5 Jahren musste ich dann runter auf 66, weil 69 Kilo ist nicht olympisch geworden. Und das war ein sehr großer Schritt, weil ich bin sehr groß, habe nicht viel Fett am Körper. Und man hat es wirklich mit Ärzten abgeklärt und auch mit den Psychologen musste man sprechen. Kann man sich das vorstellen überhaupt? Leonie mit so einer Background-Story kann jetzt noch eine gewisse Lasse runtergehen, kann wieder reinrutschen und so weiter. Aber für mich persönlich, das hatte ich auch vor kurzem mit meiner Psychologin gesprochen, und das finde ich so interessant, habe ich so gemerkt, ich bin wirklich von der Magersucht geheilt, weil nicht ein einziges Mal, wo ich auf 66 Kilo war, habe ich mir gedacht, oh gut, ich will noch weiter runter. Ich habe immer so gedacht, oh, ich freue mich schon wieder richtig, wenn ich essen kann, und ich fühle mich wirklich auf dem Gewicht oft zu dünn. Und das wirklich aus meinem Mund so zu hören, ist irgendwie krass, weil hätte ich niemals gedacht, dass ich das sage, weil es war ja eher so, die Angst war da, dass wenn ich dann wieder sehe, ich bin so dünn, dass ich wieder anfange, noch weniger wiegen zu wollen und so weiter. Aber es ist in 1,5 Jahren nicht einmal der Fall gewesen, sondern ich bin wirklich manchmal abends im Bett, denke mir so, ich bin so dünn, Hilfe. wie konnte ich das früher nur aushalten? Also dieses Gefühl mag ich auch gar nicht, sich so dürr zu fühlen, weil es ist nicht schön. Dir ist immer kalt und alles ist anstrengender. Nee, das ist nicht schön.
Unser Thema nach wie vor Wert und Würde des Menschen. Diese beste Freundin in Anführungszeichen, die wird ja auch an deinem Selbstwertgefühl genagt haben oder dir was vorgemacht haben, was das angeht. Mhm. Oder falsche Vorzeichen vielleicht gezeigt haben und auch die Würde vielleicht ein Stück weit genommen haben. Würde ich jetzt mal so von außen betrachtet. Ich habe leicht reden, ja, ich war nie drin in diesem Teufelskreis. Aber wie würdest du das beschreiben? Ist da was dran oder wie würdest du sagen?
Ja, also die beste Freundin, eigentlich sollte eine beste Freundin, so wie meine beste Freundin, dir gute Sachen zureden und dich nicht verurteilen. Aber diese beste Freundin macht leider das Gegenteil. Also sie versucht dich zu unterdrücken, wegzubringen von Menschen, weil die Menschen könnten dir ja die Wahrheit sagen. Ein bisschen wie der Teufel, wenn ich so sagen darf. Der Teufel versucht ja auch immer, dir die Lügen zu sagen und dir zu sagen, du bist schlecht, du bist nicht gut genug und dich unterzudrücken. Und genau so ist die Magersucht für mich gewesen. Und meine Psychologin damals, bei der ich dann war und wo ich mich behandeln habe lassen, das war immer so ein bisschen wie Engel und Teufel auf einer Schulter. Und der Teufel damals war die Magersucht und die hat so laut zu mir gebrüllt und geredet, dass ich den Engel, also Gott, gar nicht gehört habe. Und inzwischen kann ich sagen, dass die Stimme von Gott so groß ist, dass der Teufel, was die Magersucht angeht zumindest, gar nicht mehr zu mir spricht. Also er kann gar nicht, weil Gottes Stimme ist, was die Magersucht angeht, viel, viel größer für mich geworden, muss ich sagen. Ich sag nicht, dass ich den Teufel nie in meinem Leben höre. Dann würde ich, ach, man würde lügen, ganz ehrlich. Ich bin auch nicht perfekt, aber.
Aber die Stimme
ja, aber was ist das offenbar, was das angeht, habe ich nicht mehr den Teufel, was die Magersucht angeht. Ja. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar.
Das heißt, der Glaube, höre ich daraus, hat dir auch über diese Zeit geholfen oder hat dir ein Selbstwertgefühl mitgegeben, das dir sozusagen hilft, diese Stimme nicht mehr zu hören?
Auf jeden Fall. Ich finde, also was ich so interessant finde, gerade im Nachhinein, jetzt im Nachhinein, wo ich dann die Magersucht irgendwo aufgearbeitet habe, unterbewusst, einfach nochmal für mich selber, gar nicht in der Therapie, die ich damals gemacht habe, oder Kliniken oder sonst was, gar nicht das. Das war so das Körperliche, aber rein so mein geistliches Ich mit der Magersucht, sage ich jetzt mal. Mit dem Körperlichen bin ich rausgekommen durch die Menschen, die mir dann geholfen haben, musste essen und dies und das und hier und da. Klar, es ist das eine, aber dieses Geistliche jetzt nochmal so für mich zu sehen, dass ich da wirklich irgendwie so geheilt wurde davon, ja, auf jeden Fall, ja.
Mit Magersucht oder Essstörung geht immer auch einher eine weitere Volkskrankheit, Depression. Gerade im Leistungssport redet man ungern darüber. Aber auch darunter hast du natürlich gelitten. Also natürlich nicht, aber du hast darunter gelitten. Du hast es schon mal erwähnt. Deswegen bin ich froh, dass wir auch hier drüber sprechen dürfen. Wie bist du damit umgegangen? Weil jetzt sitzt mir hier eine fröhliche, gut gelaunte junge Dame gegenüber, die viel lacht. Man stellt sich das mal nicht so vor. Aber wie bist du damit umgegangen? Was hat das mit deinem Leben gemacht und wie gehst du damit heute um? Das ist ja auch eine Krankheit, die man nicht so wie ein Schnupfen ablegt und sagt, ha, ausgeschwitzt, wunderbar.
Ja, durch die Depressionen oder auch irgendwo durch die Magersucht ist man halt, wie gesagt, so ein bisschen, also so für sich alleine. Man ist so in so einer Dunkelheit und da dann natürlich wieder rauszukommen ist schwierig, wie ich auch vorher gesagt habe. Ich habe mir damals gedacht, da werde ich eh nie wieder rauskommen. Ich bin in so einem tiefen Loch. Also wo ist dann noch irgendwo ein Licht? Man hat einfach nichts mehr gesehen. Aber ich muss sagen, ich habe es wirklich, also durch die Heilung auch von der Magersucht habe ich wieder ein bisschen Freude so am Leben auch bekommen in anderen Sachen. Ich habe wieder ein bisschen Freude auch bekommen am Essen oder man geht auch dann wieder plötzlich mit Menschen raus, weil man nicht die ganze Zeit sich rechtfertigen muss für irgendwas. So, ja, ich esse heute nicht, ich habe schon gegessen oder hier und da. Die Menschen, die merken das ja, die sind ja auch nicht blöd. Und man selber kommt sich irgendwann auch natürlich blöd vor. Bedeutet, man schottet sich von der Welt ab, damit dir keiner mehr irgendwas sagen kann. Aber ja, dadurch, dass ich durch die Magersucht ein bisschen geheilt wurde, haben auch die anderen Dinge so in meinem Leben angefangen zu heilen. Und ich muss auch sagen, meine Freundin damals, die jetzt in Amerika ist, hat mir da auch sehr, sehr viel geholfen. Und was mir aber auch geholfen hat, ist, dass ich damals nicht nur an Fett zugenommen habe, sondern dass ich einen Athletiktrainer hatte, der mit mir zusammen Muskeln aufgebaut hat. Und der dann... sorry.
Es wird trainiert, das ist so. Ja,
alles gut. Ne? Der mit mir zusammen Muskeln aufgebaut hat. Und dadurch habe ich irgendwie auch so eine gewisse Stärke wieder so zurückbekommen. Und ein anderes Körperbild dadurch. Und durch dieses andere Körperbild sind natürlich auch die Depressionen nach und nach weggegangen, weil irgendwie alles so, meiner Meinung nach, mit der Magersucht zu tun hatte. Und man muss immer, was ich so gelernt habe, man muss immer so ein bisschen den Kernpunkt finden. Es war jetzt in der Hinsicht der Kernpunkt die Depressionen, nein, sondern in der Hinsicht war der Kernpunkt die Magersucht. Und durch diesen Kernpunkt, den man behandelt hat, wurde alles drumherum dann auch natürlich besser. Bei anderen ist vielleicht anders, da ist vielleicht der Kernpunkt die Depression und dadurch kommt die Essstörung. Ich weiß es nicht, das muss jeder so für sich selber gucken oder rausfinden. Ja, aber so habe ich es auch geschafft, auch so durch Familie, die mich auch natürlich unterstützt haben. Meine Mutter, die mich nie aufgegeben hat, die immer an mich geglaubt hat und ja, da bin ich ihr sehr dankbar.
Das darf man ruhig mal sagen.
Ja.
Die machen
Mama auf die Eins.
Ne? Ja, also da höre ich schon raus. Die Familie, ein wichtiger Anker für dich. Wie wichtig war deine Familie insgesamt in deinem Leben? Wie wichtig war die Familie auch für deine religiöse Erziehung oder Sozialisierung, wie man das so schön nennt? Welche Werte hast du von zu Hause mitbekommen?
Also mein Vater, der kommt aus Ghana. Er ist natürlich ein bisschen anders aufgewachsen und so hat er natürlich auch so ein bisschen versucht, uns Kinder zu erziehen. Meine Mutter hat eher so die deutsche Erziehung genossen, sag ich jetzt mal. Und das war natürlich nicht immer einfach, weil ja, die beiden sich so, glaube ich, bei der Erziehung nicht so ganz einig waren, was sie da machen. aber ich glaube, die haben es trotzdem noch ganz gut am Schluss hinbekommen.
Das Beste ist hängen geblieben.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Nee, aber meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich noch jung. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt, aber noch jung, also jüngeres Mädchen. Das war für mich natürlich auch nicht so einfach, weil plötzlich war halt der Vater nicht mehr zu Hause, alle anderen Kinder hatten irgendwie noch Mama und Papa und plötzlich hatte man nur noch Mama und mein Vater wollte auch anfangs erstmal keinen Kontakt und ja, das hat sich dann mit der Zeit alles gelegt, also inzwischen verstehen sich meine Eltern sehr gut und das hat auch dann irgendwann alles gepasst, Gott sei Dank, da bin ich auch sehr froh, dass es da jetzt keine Komplikationen mehr gibt, sondern dass sich jeder ganz normal mit dem anderen unterhalten kann. Mein Vater ist Moslem und meine Mutter ist Christ. Und meine Oma, also die Mutter von meiner Mutter, war sehr, sehr streng gläubig und sehr streng katholisch. Und meine Mutter hat damals, was Religion angeht, immer halt so gesagt, wir Kinder können uns aussuchen, was wir irgendwann mal wollen, ob wir die Religion von meinem Vater wollen. Aber irgendwo war es ja natürlich schon auch wichtig, dass wir so im Christentum erzogen werden, was das angeht. Ich war dann zum Beispiel auch im Kirchenchor oder in der Jungschar, das ist so eine Jugendgruppe, dann in der Gemeinde, da war ich auch 10 Jahre. Und ich wurde dann auch mit 7 Jahren getauft, weil meine Mutter so gesehen hat, okay, ich bin mehr so dem christlichen Glauben irgendwie hingezogen. Und ja, wurde dann getauft und aber war eine gläubige Person schon immer, würde ich sagen. Aber wirklich geglaubt habe ich dann erst vor ein paar Jahren sozusagen damit angefangen, sage ich jetzt mal, weil es nochmal ein Unterschied auch ist. Und ja, meine Eltern haben mir natürlich immer so Werte mitgegeben wie, du darfst nicht... irgendwo ein bisschen auch die 10 Gebote. Vielleicht nicht so in den 10 Geboten gesagt, ja, das sind die 10 Gebote und das hast du einzuhalten. Aber irgendwo sind die 10 Gebote ja auch selbstverständliche Sachen, finde ich persönlich. Für mich ist es kein Gebot, sondern es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Weil wenn du, es ist ja so, das Krasse ist ja, wenn man die 10 Gebote einhalten würde, dann wäre die Welt eigentlich echt wunderschön, wenn sich jeder daran halten würde. Ich sag nicht, dass ich mich jetzt an alles immer gehalten habe, aber das war irgendwie schon auch das, was meine Mutter mir vermittelt hat. Und meine Mutter war immer ganz wichtig, dass ich nie böse zu anderen Menschen bin und dass ich auch andere Menschen akzeptiere und nicht schlecht über andere Menschen rede. Das war meiner Mutter immer sehr, sehr wichtig auch, dass ich loyal den Menschen gegenüber bin. Ja, solche Sachen auf jeden Fall, ja.
Die Trennung deiner Eltern in jungen Jahren, das macht ja was mit einem Menschen, gerade wenn er heranwächst, sich selber quasi gerade kennenlernt. Würdest du sagen, diese Trennung hat mit reingespielt, auch in diese Problematik, die wir eben hatten, Magersucht, Depression? Und viel wichtiger ist natürlich die Frage, wie ist das Verhältnis, du hast es schon angedeutet, zu deinem Vater heute, zu deiner Mutter, wie gehen die miteinander um und wie viel hat auch das geholfen, dass diese Verhältnisse aufgeräumt wurden?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, wo sie sich getrennt haben, habe ich es gar nicht realisiert. Für mich war das irgendwie so, hä, okay. Und ich glaube, meine Mutter hat sich auch gefragt, okay, ich habe das irgendwie so voll gut aufgenommen in dem Moment. Aber das Komische ist, oder ich weiß nicht, ob es normal ist, aber Jahre später, wirklich so 5 Jahre später oder so, habe ich einfach, war ich abends und habe geheult, weil meine Eltern sich getrennt haben. Und das war so ganz komisch, ich habe das erst so 5 Jahre später oder so verarbeitet. Da hat es bei mir erst Klick gemacht, sage ich jetzt mal. Ich glaube persönlich, dass es schon auch Faktoren sind, warum man in sowas reinrutschen kann, weil man als Kind natürlich Aufmerksamkeit will. Nicht nur als Kind, Menschen brauchen oder wollen Aufmerksamkeit. Das ist ja so das Schöne am Glauben, weil Gott gibt dir eigentlich dauerhaft Aufmerksamkeit. Und wenn du daran glaubst und daran festhältst, dann weißt du, dass du nicht die Aufmerksamkeit von Menschen auch brauchst so viel. Aber als Kind ja, ist es normal. Kinder wollen Aufmerksamkeit und brauchen auch Aufmerksamkeit. Und wenn du die Aufmerksamkeit vielleicht nicht so als Kind bekommst, wie du sie in dem Moment willst, dann versuchst du vielleicht, das auch anders zu verarbeiten oder sozusagen mit dieser Magersucht, hallo, hier bin ich, so, guck mal, was mit mir passiert. Und dadurch kriegst du die Aufmerksamkeit oder deine Eltern müssen sich plötzlich noch mehr um dich kümmern, weil dein Kind vielleicht krank ist oder was mit dir nicht stimmt. Und deswegen, klar, kann ich mir das schon irgendwo auch vorstellen, dass es was damit zu tun hat. Aber ich weiß auch, dass natürlich meine Eltern das natürlich nicht beabsichtigt gemacht haben, um uns Kindern irgendwas uns zu schaden oder sonst was. Weil am Ende des Tages, meine Mutter hat auch immer gesagt, wenn sie sich nicht versteht, also wenn die Eltern sich nicht verstehen und das immer mitbekommen, also die Kinder immer mitbekommen, wie die Eltern dauerhaft streiten, das ist ja auch nicht gut. Genau, aber ich muss sagen, meine Eltern verstehen sich inzwischen gut. Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und auch zu meinem Vater. Und dadurch, dass die Familie an sich sozusagen, also diese kleine Familie jetzt, so diesen Einklang hat, dass sich jeder miteinander versteht, denkt man irgendwie gar nicht mehr jetzt über die Trennung oder so Sachen nach. Also für mich ist es voll normal. Ich könnte mir jetzt meine Eltern zum Beispiel zusammen auch gar nicht mehr vorstellen. Jeder hat auch irgendwo so sein eigenes Leben oder neue Partner auch im Leben oder noch andere Kinder. Ja, also für mich ist das inzwischen gar kein Problem mehr. Und wie gesagt, ich verstehe mich mit beiden meiner Eltern. Die verstehen sich auch und alles gut.
Ja, ja. Ja, aber ist doch also wichtig, dass man das so aufgeräumt hat, ja, offenbar.
Auf jeden Fall.
Weil die Verlustangst vielleicht dann auch weg ist.
Ja.
Und das Aufmerksamkeitsdefizit.
Ja. Da bin ich meinen Eltern irgendwo dankbar, dass sie auch, was das angeht, sich da wirklich auch zusammengesetzt haben und sich gegenseitig, ich weiß jetzt nicht, ob die ein Gespräch geführt haben, also ich weiß es wirklich nicht, aber ja, dass sie das alles aufgeräumt haben, auch uns Kindern irgendwie auch so zuliebe, weil ja, am Ende des Tages haben sie trotzdem zusammen mich bekommen, zum Beispiel, und lieben mich ja beide trotzdem auch, deswegen.
Ein Zeichen von Liebe,
ja,
wenn man ein Kind kriegt, sage ich immer. Oder ein anderer hat mal gesagt, Mensch gewordene Liebe, ja, wenn man ein Kind kriegt. Dein Glaube, das hast du gerade schon angedeutet, ist auch da wieder so ein Anker. Du sagst das so selbstverständlich, wenn man Gott in sich trägt oder wenn man Gott bei sich hat, dann ist man nie allein und wunderbar. Also der ist sehr, sehr wichtig. Ich habe es anfangs schon mal erwähnt, dein biblischer Leitspruch. Warum ausgerechnet dieser Vers? Ich wiederhole ihn auch gerne nochmal. Und er hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit.
Ja.
Warum gerade diese Stelle, diese Passage in der Bibel?
Dieser Vers steht übrigens auch auf meinem Mundschutz. ja. Puh, also ich habe mehrere gute Verse so in meinem Leben auch gehört. Dieser Vers kam aber an einem sehr entscheidenden Punkt so in meinem Leben. Und zwar habe ich mir Anfang 2022 das erste Mal meine Schulter ausgekugelt. Und ich wusste gar nicht, wie das passieren konnte, aber wir waren in Rumänien auf einem Turnier und dort ist sie mir ausgekugelt. Und bis zu dem Zeit der Operation haben wir auf die Weltmeisterschaft trainiert. Die war im Mai, auch 22 in Istanbul in der Türkei. Und in diesem Zeitpunkt zwischen ungefähr Januar, Februar bis Mai ist mir diese Schulter 12-mal ausgekugelt. Ich habe sie mir immer selber wieder reingeschubst. Ja, ich weiß selber nicht wie, unter Adrenalin, das ist mir oft im Kampf passiert, im Sparring öfter. Ich wollte nicht hören, meine Trainer wollten mir das ausreden mit der Weltmeisterschaft. Ich war so überehrgeizig, ich wollte unbedingt alles boxen, nur boxen. So, dann bin ich zur Weltmeisterschaft gegangen, nochmal ausgekugelt, 5 Tage später operiert worden direkt, weil Labrumschaden und Knorpelsprengung, komplett alles kaputt. Und dann kam so eine ganz, ganz dunkle Zeit. Weil plötzlich war Boxen weg. Was mache ich denn jetzt? Boxen war so alles für mich und ich war so, oh, ich kann ohne Boxen nicht und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Yemi damals, meine Freundin, die hat auch so zu mir gesagt, so Leonie, du musst, lass es zu, geh zu Gott, rede mit ihm, vertrau ihm und so weiter. Und ich war so, ja, irgendwie schon, aber nein, weil Boxen und so weiter. Ich war da so sehr, sehr, sehr trotzig. Aber so mit der Zeit habe ich so verstanden, immer mehr verstanden und dachte mir irgendwie so, okay, krass. Und ich habe da eine Predigt gehört und ich bin so in Heidelberg spaziert und dachte mir, und in der Predigt kam dieser Vers. Und danach ist dieser Vers mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe meine Bibel aufgeschlagen, habe diesen Vers gelesen und saß einfach so da. Ich glaube, locker 3 Stunden, habe über diesen Vers überlegt und habe mir verschiedene Notizen über den gemacht. Ich wollte mehr darüber wissen und habe ihn mir selbst erklären lassen durch verschiedene Thesen oder was weiß ich was, wo ich halt darüber gelesen habe. Und ich finde es irgendwie so interessant, weil gerade in dem Moment, wenn ich selber schwach bin, kann Gott arbeiten. Und was ich so daraus gelernt habe, war so, ich war zwar verletzt und konnte selber nicht tun, aber es war gut, dass ich mal nicht tun konnte. Weil wo will denn Gott noch arbeiten, wenn ich die ganze Zeit schon alles mache? Aber in dem Moment, wo ich nichts machen konnte, weil ich gezwungen war, hat Gott gearbeitet, ganz, ganz viel. Er hat so viel an meiner Seele gearbeitet, dass ich stärker denn je in den Ring zurückgekommen bin und alle gesagt haben, was ist mit ihr denn passiert nach 5 Monaten? Was auch keiner gedacht hatte. Ich hatte so eine übernatürliche Heilung, was meine Schulter angeht, was sich Ärzte nicht erklären konnten. Wirklich gar nicht. Ich habe mich dann auch taufen lassen. Wir waren da auf so einem riesen Event, Awakening in Europe. Das war in Rotterdam, in Holland, zusammen mit meiner Crew. Wir nennen uns Sisterhood. Naja, genau, waren wir alle zusammen. Maya war damals auch noch dabei, meine beste Freundin, die jetzt in Amerika ist. Yemi war dabei, andere Freundinnen von mir waren noch dabei. Also wir waren so eine Gruppe, sind da hingegangen. Und an dem Tag ist so was ganz Besonderes passiert. Ich konnte meine Schulter nur bis hier heben. Und wir waren in dieser christlichen Konferenz, die ging über mehrere Tage. Und ich habe sehr, sehr viel für andere gebetet. Und dann gab es auch Gebet für Heilung. Und ich habe da mitgemacht, für andere zu beten. Ich habe für ein Mädchen gebetet, die nicht laufen konnte. Und ich habe... Und es war so emotional alles. Und dann sind wir rausgekommen. Es war so relativ spät, ich weiß gar nicht, 21 Uhr, 22 Uhr, es war schon relativ dunkel. Und dann kommt Yemi so auf mich zugelaufen und wurde auch für dich, für deine Schulter gebetet und so. Und ich so, nein, nein, ich glaube nicht und so. Und dann kam ein Mann vorbei und sagt so, für wen muss noch gebetet werden? Und dann sagen alle so, ja, für sie und so, wegen ihrer Schulter und dies und das. Und dann fangen alle an zu beten, zu beten, zu beten. Und ich konnte meine Schulter nur bis hier heben. Plötzlich habe ich meine Hand ausgestreckt bis in den Himmel. Und danach, das war so, okay, wir taufen dich jetzt. Ich so, ja, ich will getauft werden. Und dann haben mich noch genau an diesem Abend vor dieser Konferenz in diesem See, einfach mitten in diesem See, einfach getauft. Und ja, was ich damit sagen will, ist so, was ich so krass finde, ist einfach das, oder was so schön ist, wenn wir ruhen, arbeitet Gott. Und wenn wir arbeiten, dann kann er ruhen. Also, besser geht's auch gar nicht, also wenn man das verstanden hat.
Ein schönes
hat.
Miteinander, ne?
Ja,
das ist so, ich höre daraus mein Zeugnis.
Ja.
Ich höre daraus eine tiefe Überzeugung, Kraft des Gebets.
Ja, ich habe so Gänsehaut, wenn ich mich nur an diese Zeit so erinnere, weil jetzt, wenn ich zurückgucke, ich dachte, das wäre die schlimmste Zeit meines Lebens, aber es war irgendwie so die beste. Also ich bin so stark zurückgekommen, ich war wie ausgewechselt, ist so stark im Kopf. Was natürlich dazu sagen muss, ist es nicht so leicht, diese Stärke im Kopf beizubehalten, wenn man dann in dem Sport weiter und weiter macht und der Sport wieder versucht, an den Thron von Gott dranzukommen sozusagen. Es ist nicht so, dass ich für mich so einfach ist. Also ich habe natürlich auch damit zu kämpfen, weil der Sport nun mal der Mittelpunkt im Leben ist. Aber was ich auch weiß, ist, dass man zuerst nach dem Königreich Gottes trachten soll. Und einem wird dann gegeben, das, was man braucht, steht ja auch in Matthäus. Und das ist so auch ein sehr guter Vers so für mich, mich immer wieder daran zu erinnern, dass es sehr, sehr wichtig ist. Weil ohne das funktioniert das andere auch nicht.
Das ist ja schon die zweite Stelle in deinem Leben, oder wo du gezwungen wurdest, eine Pause zu machen.
Ja, und wie.
Und dann sozusagen stärker denn je zurückgekommen bist.
Ja.
Und das hat immer irgendwie...
Ja.
Mit Gott zu tun.
Auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass er mich wahrscheinlich noch, so stur wie ich bin, noch öfter wahrscheinlich rausreißen wird. Leider. ja.
Wie hast du denn, also du hast jetzt gerade schon so ein bisschen beschrieben, den Weg zu, du hast zwei, drei Freundinnen genannt, der Weg zum Glauben. Auch dieses Studium der Verse, ungewöhnlich für eine junge Dame wie dich. Also ich habe in jungen Jahren nicht mich 3 Stunden hingesetzt und mir einen Bibelvers selbst nochmal dekliniert. Wo hast du diese Motivation dafür hergeholt, dich da hinzusetzen und dir das dann da so alles zu erarbeiten?
Also ganz ehrlich, eigentlich, wie gesagt, von meiner Freundin Maya, die in Amerika ist, weil sie war so diszipliniert auch in ihrem Glauben und so begeistert. Und also wir sind ja so viel unterwegs und damals auch und ich war immer zusammen mit ihr unterwegs. Es war ja richtig toll, so mit meiner besten Freundin, irgendwo auch eine große Schwester, so ein bisschen, die mich an die Hand genommen hat, weil sie auch 5 Jahre älter ist als ich. Und sie hat immer sehr viel gebetet und für mich gebetet, haben wir zusammen gebetet, wir haben zusammen Bibel gelesen. Und sie hat auch so ein Bibelstudium dann gemacht und war da auch sehr engagiert. Und irgendwo war sie da auch so ein bisschen mein Glaubensvorbild. Hab immer so ein bisschen auf sie aufgeguckt, hab mir so gedacht, krass, ey, während ich jetzt hier Mittagsschlaf mache, sitzt sie da und liest wieder die Bibel. Und dachte ich mir so, ey, das ist doch irgendwo auch langweilig. Aber habe ich mir auch dann so mit 19, 18, 19 so gedacht, so, hey, wie kann sie das machen? Aber wo ich so diesen Sinn dahinter verstanden habe und diese übernatürliche Kraft, die ich dadurch bekommen habe, hat mich natürlich auch irgendwo motiviert. Und wo ich dann immer, sie hat dann auch immer gesagt, schreib immer kleine Dinge auf, die du mit Gott zusammen erlebst. Und irgendwann, wenn es dir mal schlecht geht und du so denkst, ja Gott, wo bist du denn? Dann schau dir diese Dinge an, so viele Sachen, so viele Dinge. Und es hat mich so motiviert. Und du willst natürlich auch, wenn du an Gott glaubst, willst du irgendwo natürlich auch wissen, was sein Gesetz ist. Weil du interessierst dich ja dann für, wie wenn du dich für eine Person interessierst, dann willst du natürlich auch mehr über die Person erfahren. Und bei Gott ist ja richtig praktisch, weil du hast eine Bibel, das ist sein Gesetz, das ist sein Buch, da steht alles drin. Und automatisch fängst du an zu recherchieren. Ja. Und es ist, die Bibel ist nicht so einfaches Wort, also es ist ja das Wort Gottes und es ist nicht so einfach, das manchmal zu verstehen oder du kannst natürlich auch falsch interpretieren. Bedeutet, du kannst nicht einfach das runterlesen und danach ist es so und so, sondern du liest es, du verstehst mal das nicht, da fragst du deine Freunde oder du fragst deinen Pastor oder du googelst selber oder recherchierst selber, weil es dich interessiert. Ja, das ist so, irgendwie ist es so gekommen und das hat mich motiviert, immer weiter zu lesen und du wirst hungrig danach. Wenn du, kennst du das, wenn du isst, also wenn du anfängst zu essen und dann Hunger bekommst?
Ja, yeah.
Genau, so war es ein bisschen. Also ich habe irgendwann, so davor habe ich nicht so viel, also irgendwann kommst du ja an so einen Punkt, wenn du nichts isst, dass du einfach keinen Hunger mehr hast. Also so war es ja bei mir auch zum Beispiel in der Magersucht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, oder auch jetzt, aber wenn ich dann anfange, nachdem ich Gewicht habe, wieder zu essen, am Anfang ist so, okay, ja, aber wenn ich dann kriege ich richtig Hunger. Und dann kommt der Appetit. Und genau so war es bei mir auch in der Bibel. Und ich bin auch ehrlich, es ist mal mehr, mal weniger. Mal bin ich richtig motiviert, aber ich versuche mich dann auch so zu motivieren. Ich habe mir zum Beispiel jetzt vor paar Monaten eine neue Bibel gekauft, wo man dann so richtig markieren kann und so. Habe ich mit Registern und das motiviert mich dann auch. Keine Ahnung. Ja.
Also du bist eigentlich das beste Beispiel für das, was Benedikt mal gesagt hat. Papst Benedikt hat mal gesagt, in Zeiten wie diesen, wo man alle Möglichkeiten hat, sich zu informieren, gibt es eigentlich keine Ausrede mehr. Jeder darf und kann Gott finden.
100%. Unterschreibe ich.
Du hast zwei besondere Tattoos. Ich habe es ja am Anfang mal erwähnt. Ja. Jesus und Christ auf deinen Unterarmen. Wie kam es dazu, dass du diese beiden Tattoos gemacht hast? Und was bedeuten dir diese beiden? Das sind ja jetzt keine. Das ist ein Statement, das ist ein Zeugnis.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du die gemacht hast? Was bedeuten dir diese beiden Tattoos?
Also ich bin 18 geworden und dann war direkt so, ich war schon auch so, so Mitläufer irgendwo auch. Ist wahrscheinlich auch normal in dem Alter, ich weiß nicht, man will das auch und es ist cool und dies
war
und
modern.
Das. Genau, war modern, man wollte es einfach und ich war zu meiner Mutter, Mama, ich will unbedingt mir ein Tattoo stecken lassen. Meine Mutter so, ja, okay, mach halt. Sie hat es mir dann sogar zum Geburtstag geschenkt, aber sie war bitte, Leonie, überleg dir wirklich was.
Kein Gewalt.
Also keine komischen Sachen da bitte hin. Ich so, nein, das wird richtig cool und alles und hier und da. Und dann habe ich sehr, sehr lange überlegt, sogar dann noch ein Jahr überlegt, bis ich dann wirklich mich entschieden habe. Irgendwie, und ich wollte immer davor noch ein Löwe oder dies und das. Und dann hieß es so, ja, bevor du aber dir so ein großes Tattoo machst, weil ein kleiner Löwe macht das halt keinen Sinn, fang erst mal mit etwas Kleinem an. Und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, so ja, es wäre doch eigentlich voll cool, wenn ich so mir Jesus Christ sozusagen tätowieren lasse. Warum eigentlich nicht? Oder irgendein Bibelvers. Aber mir ist irgendwie so kein Vers gekommen in dem Moment. Und dann dachte ich mir so, okay, aber wohin? Und dann ist mir das gekommen, ich habe doch immer meine Handschuhe an. Und wenn ich dann so vor dem Gegner stehe, wie als würde Jesus so vor mir stehen mit seinem Schutzschild. Genau, und dann habe ich mich dafür entschieden, habe es mir dann tätowiert, wo ich dann später die Bibel gelesen habe. Ist mir dann aber aufgefallen, man sollte sowas eigentlich gar nicht machen. Also man sollte keine Eingriffe machen in die eigene Haut, also sich selbst verletzen. Aber gut, wenn ich das jetzt rein theoretisch wegmachen würde, weil viele Menschen auch immer sagen, hä, du bist Christ und hast Tattoos, dann wäre es ja auch wieder ein Eingriff. Deswegen, das war vor der Zeit, wo ich wirklich jetzt Jesus mein Leben gegeben habe. Ich würde mich jetzt auch nicht erneut tätowieren, aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich mir Gott sei Dank sowas tätowieren habe lassen und jetzt nicht irgendwas anderes. Genau, und ja, ich stehe dazu.
Ja,
warum nicht?
Letztlich hast du zwei Dinge verbunden. Am Anfang war das Wort Jesus Christ. Also der Ring ist ja doch irgendwo dein Zuhause, deine schon auch wichtig in deinem Leben. Wie ist das, wenn du in so einen Wettkampf gehst? Betest du davor?
Ja. Also ich bete nicht nur davor, sondern bete jeden Tag in meinem Leben. Also unterschiedlicherweise. Oder besser gesagt, ich führe auch irgendwie so eine Konversation mit Jesus. Auch im Auto, überall in meinen Gedanken. Aber ich bete natürlich auch nicht nur in der Gemeinde am Sonntag, sondern auch jeden Tag bei mir zu Hause. Mal vorm Essen mit meinen Freundinnen zusammen. Wir treffen uns, wir beten zusammen auch mal mehrere Stunden. Auch vorm Wettkampf, morgens vorm Wettkampf, mittags, was weiß ich, immer. Also das ist jetzt für mich nicht so, ich bete jetzt nur, weil der Wettkampf ist da und jetzt brauche ich Gott. Mhm. Sondern das ist eine Kommunikation, die man tagtäglich mit Gott führt. Also für mich, ja.
Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen seltsam an. Wie funktioniert so eine... Das sind ja keine Selbstgespräche, die man da führt. Aber wie geht das? Kann man das trainieren, dass das sozusagen in Fleisch und Blut übergeht?
Dazu habe ich einen einzigen Satz. Wenn du Gott suchst, dann findest du ihn auch. Und wenn du ihn findest, wird er auch zu dir sprechen.
Ja. Wie sieht sowas aus?
Wenn du nach Gott suchst, wie gesagt, wie ich vorher auch erklärt habe, bist du eher interessiert an ihm. Bedeutet, du suchst nach Dingen, die dir weiterhelfen, ihn zu verstehen oder seine Sachen zu verstehen, die er dir versucht zu sagen. Durch Menschen kann er reden. Er kann im Gebet zu dir sprechen. Ich habe auch schon erlebt, dass er zu mir spricht im Gebet. Ich kann es nicht so beschreiben, weil das sowas ist zwischen mir und Gott. Man muss ihn suchen. Und wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Das kann ich dir versprechen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, ist doch schön. Das ist schön. Das ist ja schon viel. Also, das heißt, das ist nicht die Stimme, die von oben herab, hallo, jetzt sage ich dir mal, wie es geht, sondern er führt dich zu Menschen, er führt dich zu Situationen,
auch
zu
denen, das,
wo du ihn erkennst.
Ja? Ja, aber auch manchmal spricht er wirklich klar auch zu mir. Ganz, ganz, ganz klar. Auch in, ich hatte auch schon Situationen, wo ich in meiner Vergangenheit wegen bestimmten Sachen ausgerastet wäre. Ich hätte die Menschen beleidigt, ich hätte sonst was gemacht. Aber wo Gott zu mir spricht, Leonie, sei leise. Ich spüre das einfach, wie ich es nicht sagen soll. Bei anderen ist es vielleicht, dass die Menschen denken, oh, mein Gefühl hat mir in dem Moment gesagt, ich soll das jetzt nicht sagen. Aber ich weiß, dass Gott mir in dem Moment gesagt hat, Leonie, sei leise. Und ich weiß, Gott hat zu mir in dem Moment gesprochen. Und wenn er zu mir spricht, dann versuche ich das auch zu tun. Ich bin nicht perfekt, ich kann auch nicht immer alles, mich an alles halten. So. Aber gerade in so Momenten, wenn er wirklich klar zu mir spricht, dann weiß ich, was ich zu tun habe oder nicht.
Daraus lässt sich ein bisschen ableiten, ein gläubiger Mensch und jemand, der glaubt, tiefer Glaube. Wo ist da ein Unterschied?
Also ich war schon immer gläubig, würde ich sagen. Immer. Ich habe immer an Gott geglaubt, wenn mich Leute gefragt haben, glaubst du an Gott? Ja, ja, ich wusste, da ist ein Gott. Ich wusste auch, okay, Bibel, ich konnte auch Psalm 23 auswendig, wie irgendwie jeder oder Vater Unser oder was weiß ich. Das war so damals so mein Standpunkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damals so richtig auch gebetet habe, so für mich alleine. Also klar, dann in der Kirche oder in der Jugendgruppe haben wir auch gebetet. So ist es nicht, aber jetzt ich so für mich alleine nicht. Es war mehr so, gläubig ist oft mehr so dieses, ja, ich gehe dann sonntags in die Kirche, aber samstags war ich vielleicht noch im Club. So war ich dann auch mit 16 Jahren. Dann war ich Samstag, Sonntag da durchfeiern. Keine Ahnung, noch Sonntagmorgens gerade nach Hause gekommen, noch kurz irgendwie in die Kirche, wenn überhaupt, oder auch nicht, weil ich bin zu müde. Aber ich habe trotzdem an Gott geglaubt. Also mir war trotzdem klar, ihn gibt's. Aber gut, das war's dann auch sozusagen. Und jetzt habe ich wirklich so einen tiefen Glaube. Und weil ich so diesen tiefen Glaube habe, will ich halt Gott gefallen. Und wenn ich zum Beispiel Sünden tue, dann habe ich immer direkt Gott in meinem Hintergrund und denke mir so, oh, das ist scheiße, das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Oder nein, du darfst es jetzt nicht tun in dem Moment und so weiter und so fort. Das ist so richtig, du führst eine Beziehung mit Gott. Das ist nochmal was ganz anderes. Und ich bin interessiert an dem, was er mir zu sagen hat. Ich will das Wort, was er uns gegeben hat, was niemand umändern kann. Es steht geschrieben. Also da kann mir keiner sagen, ja, aber ich interpretiere das so. Nein, es steht Wort für Wort geschrieben. Das will ich versuchen auszuführen. Und das ist nochmal irgendwie eine ganz andere Verbindung, die ich jetzt so mit ihm habe. Ich versuche wirklich mein Leben mit ihm zu leben und nicht einfach nur, ich lebe mein Leben und ich weiß, da oben ist jemand, der irgendwie auf mich aufpasst. Ja.
Das Gute ist, wir haben einen liebenden und einen verzeihenden Gott.
Ja.
Er verzeiht auch kleine Fehler, auch große. Das klingt alles sehr überzeugt, was du, oder glaubwürdig auch, was du da sagst. Jetzt gibt es tatsächlich Menschen, die dann das so hören und sehen und sich sagen, naja, liebe Leonie, mit wem ihr da redet oder wer ihr da was sagt, die sehen das vielleicht nicht. Aber wie gehst du mit Menschen um, die vielleicht ja, das nicht nachvollziehen können, dieser tiefe Glaube, dieses Gebet, das Glaube an das Gebet, wie gehst du damit um?
Also ich versuche diesen Menschen immer so mit Liebe zu begegnen, weil Gott ist Liebe und Gottes Liebe ist so groß. Er hat ja seinen Sohn für uns gegeben. Da muss man mal überlegen, wie groß seine Liebe ist für uns Menschen, die eigentlich auch so viel sündigen und auch nicht also so super sind manchmal. Ich versuche den Menschen so meine Sicht zu erzählen und sie irgendwo auch so davon zu überzeugen. Auch so zu überzeugen, so vom Glauben. Ich bin keine Person, die zum Beispiel jemanden rechtfertigt. Also ich rechtfertige nicht Gott, weil wer bin ich, dass ich Gott rechtfertige? Und ich muss das auch gar nicht, weil ich davon so überzeugt bin, dass ich nichts zu rechtfertigen habe, finde ich immer. Ich finde es immer interessant, wie andere Leute zum Beispiel verschiedene Sachen rechtfertigen müssen. Aber das muss ich da auf jeden Fall nicht. Ich versuche, ihnen halt von meiner Geschichte zu erzählen, auch oft mein Zeugnis zu erzählen, einfach auch mit der Verletzung und so, damit sie es vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen können. Oder ich habe auch den Leuten schon angeboten, dass ich zum Beispiel zusammen mit denen mal bete. Oder ab und zu sende ich manchen ein paar Verse, auch ein paar von bei mir in der Nationalmannschaft, die davor nichts mit dem Glauben zu tun hatten, die dann wirklich auch zu mir kamen und meinten, ja, können wir doch vielleicht nochmal zusammen beten. Oder die mich dann auch fragen, ja, wie gehst denn du mit dem Thema jetzt um? Also nicht jetzt mit Glaubenthema, sondern wie gehst du mit dem Thema um, jetzt heute im Training, wo das und das passiert ist? Und dann versuche ich auch immer alles so über den Glauben so also auf den Glauben zu beziehen und es ihnen so zu erklären, weil es auch bei mir am Ende so ist. Aber auch, um denen einfach so zu zeigen, dass ich jetzt nicht, also das Glaube nicht immer ist, ja, du bist streng in der Kirche, du darfst das nicht und hier und da, sondern dass Gott auch Liebe ist und dass du durch mit ihm zusammen so viel verarbeiten kannst und erreichen kannst und so weiter. Und wenn die Leute auch Interesse zeigen, dann biete ich denen natürlich auch an, ich kann die gerne mal mitnehmen in die Gemeinde und denen dann nochmal ein anderes Bild zeigen. Oder ich lese zusammen mit denen mal einen Leseplan in der Bibel-App, um die auch zu überzeugen. Natürlich komme ich jetzt nicht direkt so mit dem Kapitel der Offenbarung in der Bibel, wenn ich jemand irgendwie davon überzeugen will. Ich persönlich, also meine Freundin hat das damals nämlich mit mir auch so gemacht und ich fand, sie war eine sehr, sehr gute Lehrerin und ich versuche das so weiterzugeben, wie sie es mir auch weitergegeben hat, weil es ja irgendwo auch funktioniert hat. Und ich persönlich muss auch sagen, dass ich irgendwann selber dann auch interessiert war, okay, was steht aber auch im Römerbrief zum Beispiel, der dann vielleicht ein bisschen härter ist oder was steht in der Offenbarung. Das kam dann so durch das Interesse einfach, weil ich dann in den Glauben so reingekommen bin auch, aber durch diese positiven und lieben Sachen auch. Die Bibel ist trotzdem klar, darüber müssen wir also nicht diskutieren. Aber auch meine Mutter zum Beispiel, sie ist auch gläubig, aber jetzt hat sie wirklich zum Glauben gefunden. Auch seit Neuem geht sie in eine Gemeinde, jetzt seit einem Jahr ungefähr. Und ich bin so stolz. Es ist so schön, ich habe so viel dafür auch gebetet und dass meine Mutter jetzt auch so engagiert ist und immer für mich betet. Früher hat sie immer so gesagt, ich drücke dir die Daumen für den Wettkampf. Jetzt sie sagt so, sie hat den ganzen Morgen mit Gott gesprochen oder sie hat heute schon in der Bibel gelesen und sie schickt mir jeden Tag irgendwelche Bibelverse und ich sehe, wie sie aufblüht und das macht mich so glücklich. Und dadurch ist auch unsere Beziehung viel, viel besser geworden. Also wir haben dadurch einfach eine so enge Beziehung bekommen. Es ist unglaublich. Und das zeigt einfach auch wieder, dass Gott Liebe ist. Und ja, so versuche ich den Menschen das sozusagen zu zeigen, weil ich kann jetzt nicht das eine tun und das andere sagen, wenn ich denen aggressiv begegne und sage, ja, das ist aber mein Glaube und dies und das und so weiter, dann tue ich ja nicht das widerspiegeln, was in der Bibel steht am Ende.
Am Ende ist es wie im Ring. Wer aggressiv ist, verliert sich selbst. Ja. Sehr schön, eigentlich hat die Geschichte mit deiner Mutter auch ein bisschen bestätigt, wer glaubt, ist nie allein. Ja. Man hört das ja auch bei dir raus, bei vielen Dingen, die sozusagen mit Einsamkeit zu tun haben, weil du sozusagen trainieren musst, viel reisen musst und trotzdem bist du nie allein. Wäre das auch eine, sagen wir mal, ein Rezept für eine der großen Probleme der heutigen Zeit? Viele Leute werden immer einsamer. Das Daumenkino, wenn man über die Straßen geht, die Menschen reden nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander. Und das meistens über irgendwelche Social-Media-Kanäle. Nicht, dass die alle immer schlecht sind, aber es gibt eigentlich überwiegend eben diesen Kanal. Man versteckt sich vielleicht auch dahinter und vereinsamt ein Stück weit. Der Glaube kann ja da eine Tür sein, um auch aus dieser Einsamkeit wieder rauszukommen.
Auf jeden Fall. Also davon bin ich überzeugt. Ich finde halt, wenn du auf Social Media zum Beispiel unterwegs bist, natürlich gibt es positive Sachen auch. Ich sage nicht, dass es alles negativ ist. Ich mache ja auch Social Media irgendwo, man muss sich auch vermarkten können und so weiter und so fort. Oder Leute erreichen können. Aber es gibt natürlich auch die negativen Sachen. Der Teufel ist genauso in der Welt und der ist auch natürlich daran interessiert, dich davon abzuhalten, dass du jetzt Gott findest. Weil es ist ja nicht sein Reich sozusagen. Und automatisch, wenn du dann auf Social Media unterwegs bist, kannst du auch in andere Seiten da abrutschen. Du siehst das und das und oder Models und dann bist du ein junges Mädchen und dann fühlst du dich nicht gut genug, du fängst an, dich zu verstecken. Oder jemand sagt, wenn du Pilze magst, bist du blöd und dann magst du aber Pilze und dann denkst du, warum hat er das gesagt? Ich beschäftige das unterbewusst, auf jeden Fall. Aber wenn du in der Bibel liest, wird dir sowas nicht passieren. Da bin ich zu 100% überzeugt. Das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass du erschrocken bist und von gewissen Dingen, die in der Bibel stehen, weil du es nicht erwartet hättest, weil dir ja vielleicht von einer Leonie gesagt wurde, Gott ist nur Liebe. Und plötzlich steht da aber, wenn du so und so, dann so und so. Aber auch nur, das ist Gottes Liebe, weil Gott aus Liebe handelt. Deswegen ist es so. Und die Welt ist, also diese weltliche Welt ist einfach nochmal was ganz anderes wie so die Glaubenswelt oder der Himmel. Deswegen, also davon bin ich überzeugt, dass Gott auf jeden Fall die Rettung für die ganze Welt ist. Das kann ich so sagen.
Das ist ein weiteres Phänomen, offenbar. Das alte Buch, die alte Bibel, aktueller denn je, wenn man dich so reden hört.
Ja, das ist schön zu hören. Ich bin auch nicht immer so selbstbewusst und so überzeugt von mir oder denke auch oft so, ja, habe ich überhaupt genug die Bibel gelesen, dass ich jetzt Menschen davon erzählen kann oder davon erzählen kann. Aber was meine Freundin mir gesagt hat, also Maya, sie hat mir gesagt, sie hatte damals einen Jugendpastor und der hat denen gesagt, die beste Bibel, die du lesen kannst, bist du selbst. Und ich glaube, er hat es so gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er es gesagt hat. Aber du selbst bist die Person, die die Bibel liest sozusagen und Erfahrungen sammelt und deine Erfahrungen damit verknüpft und das an andere weitergibst. Und ja, wenn ich den Menschen sozusagen das jetzt sage und das hört nur eine Person von, sagen wir, 1000 Leuten, die das sich vielleicht angucken, ich weiß es nicht, aber sagen wir, 1000 Leute schauen sich das an und nur eine Person sagt, hey, okay, vielleicht gehe ich doch mal in die Gemeinde. Das ist schon eigentlich das, was ich dann erreicht habe, weil das ist so schön und es ist auch so schön zu sehen, wie Menschen in dem Glauben wachsen oder auch meine ganzen Geschwister in dem Glauben wachsen, meine Freundinnen. Das ist einfach, also, ja, das ist Liebe. Das ist schön. Ja. Das
berühmte Schaf, was zurückgenommen wird oder zurückgeholt wird und die 99 zurückgelassen. Aber lass uns noch mal sportlich werden. Wir reden hier mit einer der weltbesten Boxerinnen. Insofern lass uns am Ende noch mal sportlich werden. Wenn man von Boxen redet, dann kennt man von diesen großen Boxkämpfen diese schweren Ringe, die schweren Gürtel, die man am Ende tragen. Ist das bei dir auch so oder gibt es bei euch schmalere Gürtel?
Ja, kann man so sagen. Also im Amateurboxen ist es mehr so, also im olympischen Boxen, je nachdem, wie man es nimmt, kriegt man mehr Pokale oder Medaillen eher. Vielleicht, wenn du Europameister wirst, je nachdem, wie der Verband aufgestellt ist oder halt die Weltorganisation aufgestellt ist, kann es auch mal sein, dass du einen Gürtel bekommst, aber auch eher unwahrscheinlich. Wo man eher Gürtel bekommt, ist zum Beispiel bei sowas wie Military-Europa- und Weltmeisterschaften. Aber das ist dann auch sehr groß aufgezogen, wie auch so Olympische Spiele, weil ja auch mehrere Sportarten da sind. Aber sonst kriegen wir so einen kleinen Gürtel bei der Deutschen Meisterschaft. Deswegen kann ich darüber jetzt auch gar nichts sagen. Also vielleicht irgendwann mal habe ich auch vor, eigentlich, wenn alles gut ist und wenn die Gesundheit auch mitmacht, zu den Profis zu gehen nach den Olympischen Spielen und dann vielleicht machen wir da noch ein Interview und dann kann ich sagen, wie sie
das. Dann bringst du die Gürtel mit, genau.
Ich weiß es
prima.
Nicht.
Dein großes Ziel, Olympische Spiele, jetzt in diesem Jahr in Paris. Was passiert, wenn dieser Traum nicht wahr wird? Das ist ja nicht ganz leicht zu erreichen. Und was passiert, wenn du ihn nicht erreichst? Karriereende oder jetzt erst recht? Bist ja auch noch jung. Und anders gefragt, was kommt danach? Gibt es etwas, was diesen sportlichen Traum noch einmal toppt?
Die Qualifikation, wie du schon gesagt hast, sind nicht so einfach. Wir haben jetzt noch zwei Qualifikationen, eine in Mailand und eine in Bangkok. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, dass ich dafür auch nominiert werde. Die nationale Konkurrenz schläft auch nicht. Wir sind alle gut drauf und geben alle unser Bestes, trainieren alle fleißig dahin. Am Schluss entscheidet auch der Verband, wer dann fährt und wer sich überhaupt bei der Qualifikation qualifizieren kann. Aber gut, ich gebe mein Bestes. Ich weiß, dass Gottes Wege da auf jeden Fall auch groß genug sind und er auch größer ist da auch als jede Politik oder jeder Mensch, der da auch irgendwas dagegen sagt. Natürlich wäre es schade und ich bin natürlich dann auch sehr traurig, wenn es nicht klappt, weil irgendwo trainiert man darauf hin und jetzt ist man so kurz vor dem großen Ziel und es ist irgendwie so nah zu greifen, aber trotzdem noch so schwer. Man braucht so einen Riesensprung noch bis dahin. Aber ich weiß, dass ich es schaffen kann, weil ich auch sehr fleißig bin und gut bin auch und trainiere. Und, aber ja, wie gesagt, wie wir schon vorher geredet haben, da muss sehr, sehr viel auch stimmen, wenn man im Ring ist, auch der Kopf und so weiter und so fort. Genau. Aber wenn das nicht klappen sollte oder wenn es klappt und so Gott will, ich werde Olympiasiegerin, was mein Ziel ist. Wenn ich dann die Quali habe, will ich auf jeden Fall auch Gold holen. Genau, und wenn danach, würde ich gerne ins Profiboxen wechseln. Ich würde einfach noch gerne gucken, was ich so mit dem, was ich so jahrelang jetzt trainiert habe, vielleicht da auch noch erreichen kann. Und je nach Titel oder kein Titel, kriegst du halt auch verschiedene Verträge von verschiedenen Anbietern oder Managements. Das muss man dann gucken, das weiß ich jetzt noch
aber
nicht.
Aber dann hat man diesen berühmten Helm nicht mehr auf.
Ja, genau, das ändert sich dann. Die Männer, die haben ja nicht mehr den Kopfschutz an. Wir Frauen boxen noch mit Kopfschutz.
Im Profisport?
Im Profiboxen nicht mehr. Aber da hat man ja auch nicht so viele Kämpfe im Jahr. Also ich habe jetzt dieses Jahr, glaube ich, knapp um die 25 Kämpfe gemacht oder 20. Beim Profiboxen machst du vielleicht 3, wenn es hinkommt, wenn überhaupt, oder 2. Und da kann ich dann auch mal zu meiner afrikanischen Familie in der Gemeinde schön gehen. Die flechten mir dann schön die Haare, dass das alles auch dann passt und nicht da so rumfliegt. Im Amateurboxen finde ich das ein bisschen nervig. Deswegen, ich bin froh, dass wir mit Kopfschutz boxen, auch was die Haare angeht. Ich habe auch ziemlich lange Haare, das ist dann immer ein bisschen nervig. Die Trainer sind auch immer so, wenn die uns den Kopfschutz anziehen und wehe, die Haare müssen alles drin sein. Hoffentlich fällt da nichts raus. Mein Trainer hat da auch schon immer Angst. Hast du den Kopfschutz auch schon vorbereitet? Ich so, ja, alles passt. Genau, das ist so mein Ziel danach, nach dem Boxen. Also wenn dann das alles sozusagen so funktioniert oder so sein wird. Ich will auf jeden Fall, würde ich sehr, sehr gerne Weltmeister werden bei den Profis. Das ist mein Ziel. Ich will gucken, was ich noch aus mir rausholen kann. Aber ich will mich nicht so ganz im Boxen verlieren, muss sagen. Ich will auch gucken, dass ich so nebenher noch ein bisschen was aufbaue, vielleicht auch noch in der Gemeinde ein bisschen mehr irgendwie mitarbeite. Mal gucken, was ich noch für andere Talente habe, mal gucken, was ich da so finde. Ich denke, wenn ich im Profiboxen bin, habe ich da auch ein bisschen mehr Zeit dafür, weil man da halt auch mehr so Vorbereitung macht. Du kannst auch selber gucken, welche Vorbereitung machst du, welchen Kampf machst du. Im Amateurboxen, wir sind wirklich zack, zack, zack die ganze Zeit nur unterwegs. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich will auf jeden Fall mal Kinder, am liebsten 4. Ich finde es irgendwie schön, viele Kinder zu haben. Das wäre so mein Traum. Auf jeden Fall ein Mädchen, so eine Prinzessin. Keine Ahnung. Das hätte ich auch gerne. Ja, sowas auf jeden Fall auch. Und ich träume auch so ein bisschen, muss ich sagen, von so einem eigenen Gym mit oben drüber, so eine Gemeinde. Das wäre so toll. Ich weiß, dass ich mir das ermöglichen kann. Ich glaube, und dafür würde ich gerne irgendwie so ein Licht werden, auch für die Welt. Dass ich mir das auch so ermöglichen kann und dann sowas aufbauen kann, dass die Leute auch kommen und dann da auch trainieren und irgendwie vielleicht da auch durch das Training auch oder durch mich auch so zum Glauben finden. Und das ist so das, warum ich so meinen Namen gerne bei Olympia Gold stehen hätte. Auch nicht jetzt nur für mich selber, sondern auch wirklich um Menschen, auch was Gott angeht, dann damit zu erreichen. Genau, das sind so meine Pläne, Ziele und Wünsche.
Hast du dir viel vorgenommen, aber ich finde das, das schön. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Lesern, du hast jetzt die Gelegenheit, unseren Zuschauern mitzugeben, was du sagst, das ist etwas, was ich gerne mitgeben möchte, so wie meinen Psalm, so wie meine Leitfäden, die ich so habe in meinem Leben?
Was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass so seid in dem, was ihr tut, also träumt nicht klein, weil für Gott ist so nichts unmöglich. Und eure Träume dürfen groß sein, aber haltet nicht an den Träumen fest, sondern an Gott. Und wenn ihr an ihm festhaltet, dann automatisch wird er für euch das Beste geben, weil er will nur das Beste für euch. Und wenn es nicht das Beste für euch ist, dann wird er es euch nicht geben. Aber ihr werdet es vielleicht in dem Moment nicht verstehen. Aber er, wie gesagt, er will nur das Beste für euch. Und deswegen alles, was er euch geben wird, ist dann auch das Beste. Es war ganz viel Beste und Geben. Aber, ja.
Ich fasse mal zusammen, ganz im Sinne des Namens der Sendung, grandios. Liebe Leonie, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich schöne und vor allem auch sehr persönliche Gespräch. Danke für deine Zeit. Jetzt geht's gleich zum Training. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften bei dir.
Danke auch, dass ihr hier wart und es war sehr schön. Vielen Dank.
Liebe grandios Freunde, und wenn Sie noch mehr zum Thema Wert und Würde des Menschen erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Homepage www.grandios.online. Dort gibt es noch weitere schöne und spannende Aspekte und interessante Gesprächspartner zum Thema. Zum Schluss will ich Ihnen gerne auch unseren Herausgeber, die Grandios Stiftung, ans Herz legen. Mit Ihrer Unterstützung schaffen wir solche schönen Gespräche zu produzieren für Sie zu Hause. Gott vergelt es Ihnen jetzt schon für Ihre Unterstützung. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis bald. Tschüss. Ciao, ade.
Grandios, Ihr Podcast mit Tiefgang, wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Bis zum nächsten Mal.